Moin, wir sind Nordlicht, ein Hamburger Kirchen-Startup. Wir sind eine bunte Truppe aus den verschiedensten Ecken mit den unterschiedlichsten Berufen und Stories im Gepäck. Doch uns eint eine gemeinsame Vision: im Herzen Hamburgs einen Ort für unsere Freunde und Nachbarn zu schaffen, wo Glaube gemeinsam gelebt und entdeckt werden kann. Sei gespannt auf ehrliche Updates, die zeigen, wo wir aktuell stehen, und lass dich selbst anstecken. Viel Spaß bei diesem Podcast.
Licht an!
Wenn die Münze im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Nordlicht-Podcasts. Hi Dan.
Hi Benny, guten Tag.
Moin zusammen. So, liebe Leute.
Wir sind wieder da, ne?
Wir sind wieder da. Dan, wo warst du? Du warst weg.
Ja, ich war über einen großen Teich. Gar nicht so lange, ich glaube 5-6 Tage nur. Und bin jetzt wieder in Deutschland. Also ich habe mal die Reise angetreten, wie damals Bonhoeffer ja auch. Der aus anderen Gründen, aber jetzt bin ich wieder hier.
Das hat ja auch ein bisschen was mit unserem heutigen Thema zu tun. Ja, wir wollen uns heute mal über Geld mal unterhalten. Ich finde ja, wir Deutschen haben irgendwie so ein ganz, ganz komisches Verhältnis zu Geld. Wir sprechen nicht gern über unser Gehalt. Wir sprechen nicht gern, wie viel man hat. Ist vielleicht auch ganz gut, so aus biblischer Sicht. Wir geben.
Ja, in Hamburg sowieso, ne? Also in Hamburg redet man noch weniger über Geld und man zeigt es ja auch eigentlich nicht. Also man zeigt auch nicht, was man so richtig hat.
Understatement.
Auch die alten, die Pfeffersäcke so, oder das alte Geld in Hamburg, das wird ja nicht so gezeigt. Das ist wirklich Understatement. Das kommt in Hamburg ja noch dazu. Aber grundsätzlich hast du recht. Ich habe so ein Zitat gefunden von Nicola Holzapfel in der Süddeutschen. Die schreibt es auch. Die hat geschrieben: Nirgends spricht man so wenig über Gehälter wie hierzulande. Das gehört sich einfach nicht, sagt sie. Und dann schreibt sie: Selbst über das Tabuthema Sex reden wir Deutschen häufiger als über Geld. Das Ergebnis von einer Studie. Und ich kann ihr nur recht geben. Wenn ich mit meinen Nachbarn mal über den Preis der Wohnung reden will oder der Preis von der Solaranlage, die sie gerade aufs Dach gehauen haben oder so, das ist schwierig, das ist nicht so einfach. Man redet darüber nicht.
Nun ist aber ja so, wir sind ja auch ein Start-up, ganz so wie es in der Wirtschaft auch ist, und natürlich spielt auch das Thema Geld auch eine Rolle.
Ja.
So. Und das Thema Geld hat auch immens was mit auch mit Glauben zu tun. Das Christentum ist eine Religion des Gebens und nicht des Nehmens. Würdest du das auch so sagen?
Absolut. Würde ich sofort sagen. Das war jetzt eine Ja-Nein-Frage.
Das war jetzt eine richtig, ich wollte jetzt eigentlich auch nur ein Ja hören.
Ja, richtig.
Ist aber auch so. Und es ist umso seltsamer auch, dass ich finde, gerade so im kirchlichen Kontext über das Thema Geld eigentlich entweder auf so eine manipulative Art und Weise gesprochen wird. Ja, also so ein...
Ja, leider.
Prüf mal, was du nicht noch geben möchtest. So, und hier, geh mal in dich.
Es muss knistern, es muss rascheln.
Es muss knistern, ordentlich.
Es darf nicht, ne, klingeln mehr.
Also ich weiß nicht, ob du auch noch so diese Erinnerung so im Kopf hast, so als Kind in so einer kalten Kirche zu sitzen, und dann kam dieser Klingelbeutel, ja, so an Weihnachten. Ja. Und dann kam der, und der wurde weitergereicht an diesem Stab, ja, von einem zu...
Hattest du auch immer schlechtes Gewissen, wenn du nichts reingemacht hast?
Nee, aber ich weiß noch, mir war das extremst unangenehm, wenn meine Eltern dann: Hast du was dabei? Georg, hast du was dabei? Ich fand das schrecklich.
Ja. Du, ich kann mich aber auch an eine Situation erinnern. Da war ich wirklich noch klein. Da war ich vielleicht 6, 7, 8, 9, irgendwie so. Also wirklich ein Kind. Und ich weiß, dass ich neben meinem Vater saß im Gottesdienst. Und damals, wir hatten nicht viel Geld. Und er hatte sein Portemonnaie, und damals hatte man Bargeld. Und das, was man an Bargeld hatte, das musste reichen. Und wir waren 4 Jungs zu Hause. Und er hatte noch 50 Mark. Damals gab es noch Mark. Und so ein Schein. Und das war ein großer Schein damals. Und er hat meine Mutter angeguckt. Und das war auch Kollekte. Und er hat diesen Schein reingelegt. So das letzte Geld des Monats. Und es war noch so ein bisschen, ein paar Tage war noch. Und später hat er dann gesagt, er hat das Gefühl, dass er den reinlegen sollte. Und hat das gemacht. Und wir wurden als Familie den Rest des Monats versorgt. Von irgendwoher kam dann ein Freund oder sonst irgendwie und hat meinem Vater dann das gegeben. Also viel mehr, als er eigentlich reingelegt hat. Und so eine Geschichte gibt es natürlich auch in Kirche. Also nicht nur die schlechte Gewissen oder das Manipulative oder das so, ah, wir brauchen noch mehr Geld und wir brauchen es fürs Dach und wir brauchen dafür und dafür und dafür und dafür, sondern eben auch, dass es eine geistliche Dimension hat, dieses Geld. Also, dass das Geld ein guter Indikator immer ist, was in deinem persönlichen Glauben auch passiert, was da abgehen kann. Und das ist eben auch die andere Seite der Medaille, würde ich sagen.
Ich bin ja Pastorensohn. Ja, und bei uns, mein Vater war in einem Verband angestellt damals. Ich weiß gar nicht, wieso das eigentlich so war. Hatten die nicht mehr Geld? Ich kann mir gar nicht vorstellen, aber das Einkommen war sehr, sehr begrenzt. Sehr, sehr begrenzt. Und das war irgendwie auch so eine Geschichte, die, wo ich mir immer so dachte, ja, okay, also ein Pastor, der darf auch nichts verdienen. Ja, und was natürlich ein totaler Blödsinn ist. Ich glaube, wenn du, also ich glaube, wir sind uns einig, dass du als dass das Wesen eines Pastors nicht das sein sollen, dass du als Millionär über TV-Einnahmen als wie in den USA, wie man das so schön kennt, ja, diese oder ja so,
oder Afrika,
richtig,
hast dein eigenes Flugzeug und
also
so.
Ich hab
das natürlich nicht. Das stimmt.
Ich habe mal von jemandem gehört, der in USA auf einer Konferenz war. Auch ein Pastor und der dann sagte, dass ihn das total geschockt hat, als er merkte, dass er als Keynote-Speaker einer von vielen war, die einfach ein normales Einkommen hatte. Und alle anderen, die sind mit Chauffeur gekommen und tatsächlich mit wie schon sagst, mit Learjet und solchen Geschichten. Und richtig krass. Und er zurückgekommen ist und dann gesagt hat, okay, und wir machen das anders. Und ich glaube, man merkt das schon, es gibt schon berechtigt, auch im Kontext mit Kirche, so Zweifel oder auch Ansichten, mit denen man vielleicht auch mal aufräumen sollte. Und darum geht es uns heute ja auch in dieser Podcast-Folge, vielleicht unverkrampft mal über dieses Thema Geld mal zu sprechen, ja, und mal zu sagen, mal auch zum einen mal reinzugucken, was sagt denn da überhaupt die Bibel? Mhm. Also was hat das mit christlichem Glauben und mit Glauben, mit dem, was wir weitergeben, was uns gegeben ist, Geld als Ressource zu sehen und mit rauszugeben? Wie würdest du denn das erstmal so einordnen? Also was sagt denn Jesus überhaupt darüber? Der spricht ja eigentlich ja nur über Sexualität, habe ich gehört.
Ethik, ganz viel.
Ethik, Sexualität, stimmt das?
Nein, stimmt nicht ganz so. Also Jesus sagt zu ganz vielen Lebensthemen eine ganze Menge. Wenn man sich alle seine Reden so anschaut, Neues Testament, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, dann sieht man schon, dass er fast 25% seiner Zeit damit zubringt, über Geld zu reden, über Besitz zu reden. Und eben, also viel, das ist viel, viel, viel mehr als über Ethik oder als über Sexualität oder sonst was. Und dann redet er über ganz andere tolle Themen noch, über sein Reich und das zukünftige Reich und über Liebe und über, wie wir miteinander umgehen, Beziehungen zwischen Menschen, Beziehungen zu Gott. Aber eben 25% seiner Zeit über Geld und Besitz. Und das ist schon bezeichnend, weil ich glaube eben, dass es damit was zu tun hat, mit Beziehungen auch, mit wo dein Herz ist quasi, was du mit Geld alles machen kannst und so weiter. Also er redet zumindest ganz schön viel darüber und da kann man eine ganze Menge lernen.
Ich habe das tatsächlich jetzt auch gerade so provokant auch gesagt, weil es ja eben eigentlich auch immer so diese Vorteile gegenüber Glauben sind. Ja, also da geht es ja nur um Ethik, Moral und ja, und ich darf dies nicht und darf das. Tatsächlich ist die Bibel voll von Beispielen, was Besitz mit einem macht. Und tatsächlich muss ich da gar nicht so weit gucken, um zu sehen, dass Geld in dieser Welt sehr, sehr viel ja auch kaputt macht. Was sagt denn Jesus, was sagt die Bibel denn darüber? Wie viel sollte man denn abgeben? Gibt es so eine Formel in der Bibel, so viel gibst du ab und dann bist du glücklich? Es gibt ja diese 10%, aha, über die ja immer gesprochen wird.
Oh, Benni, also wo fängt man damit an? Da gibt es eine ganze Menge, ne? Da gibt es eine ganze Menge. Mir fällt aber die ganze Zeit ein Kabarettist ein hier aus Hamburg, der heißt Jan-Christoph Scheibe. Jan-Christoph, wenn du das hier hörst, ich habe dein Stück gesehen und war begeistert. Und er macht ein Stück hier in Hamburg, das heißt Oh Gott, Oh Gott. Und er nimmt so ein bisschen die Kirche und den Glauben oder Religion und in allen Facetten auch andere Religionen so ein bisschen aufs Korn. Als Kabarettist, Satire, darf er das, soll das auch machen. Und ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Wirklich, ich habe es schon zweimal gesehen, fand ich total toll. Und da gäbe es eben auch diese eine Geldstelle. Und er spielt diesen amerikanischen Pastor, wen sonst? Und, oder... Ich glaube, amerikanischen Pastor auf jeden Fall, hat er gerade ganz viel Geld eingesammelt auf einer Konferenz, wie auch immer. Und dann betet er und sagt, also Gott, pass auf, wir machen Folgendes. Ich habe hier das ganze Geld und wir machen Folgendes. Ich schmeiß das Geld jetzt alles nach oben und du nimmst dir davon, was du behalten willst und der Rest, den nehme ich dann. Und dann macht er das, schmeißt natürlich das ganze Geld, kommt runter. Und so ist das manchmal leider die Wahrnehmung. Und manchmal ist es in der Praxis aber genau so, dass wir eben das ganze Geld für uns brauchen, für uns haben wollen. Und damit komme ich eben da gleich zu Jesus und der sagt halt ein paar andere Sachen. Also da geht es bei Jesus im Neuen Testament geht es nicht um irgendeine Zahl, da geht es auch nicht um 10%, da geht es auch nicht um 20 oder 4%, da geht es um ein Prinzip bei Jesus. Ja, der würde nie sagen, gib 10% deines Geldes. Sagt er nicht. Sondern der sagt, ich bin arm geworden, damit du reich werden kannst. Ja, ich bin auf diese Welt gekommen, als Baby, als Gottes Sohn, in den Stall, habe im Dreck gelebt, des vorderen Orients vor 2000 Jahren, bin mit Sandalen rummarschiert, hatte kein Tesla, hatte keine Toilette, bin einfach da rummarschiert und habe das Gnade gepredigt, Liebe gepredigt. Und habe über ganz, ganz viele Themen auch gesprochen und habe aber euch versucht, Gott vorzustellen, wie Gott ist, was Gott eigentlich möchte. Und Gott möchte nicht eine Zahl haben. Das ist dem ganz egal, weil letzten Endes gehört ihm das ja sowieso alles. Gott möchte dich haben. Gott möchte dein Herz haben. Und Geld ist eben ein Indikator, wo dein Herz steht, wofür du dein Geld ausgibst. Da redet Jesus die ganze Zeit. Was machst du mit deinem Geld? Hortest du das? Ist es nur alles für dich? Baust du dir Scheunen, dass du das alles sammeln kannst und saven kannst und sichern kannst? Und dann, naja, dann bist du tot. Und da gibt es ein Beispiel nach dem anderen, eine Geschichte nach dem anderen. Und er benutzt da Hyperbeln, das heißt Übertreibung, Metaphern, irgendwie Bilder, um klarzumachen, es geht nicht um eine Zahl, Leute. Aber Geld hat eben das Potenzial, dich irgendwie immer dahin zu bringen, ich brauche eine Zahl. Oder ich muss wissen, was er kriegt und was ich haben kann. Und das bricht Jesus auseinander. Das bricht er durch und sagt, darum geht es mir gar nicht. Ich will dein Herz. Und dann ist er, der ist ja gut. Jesus ist ja gut. Weil wenn er dein Herz hat, hat er alles.
Also gehört das sozusagen auch zu so einem göttlichen Prinzip aus? Das heißt ja auch, wir sollen so leben wie Jesus als Vorbild, wie er uns das vorgelebt hat, zu geben für ein erfülltes Leben, kann man so sagen?
Ja, geben ist auf jeden Fall immer seliger als nehmen. Ne? Und ich glaube, dass die Bibel auch so tickt. Gott gibt seinen Sohn, Gott gibt uns die Welt, Gott gibt und gibt und gibt. Gott ist so großzügig. Und ich finde dieses Bild von einem Obstbaum so bezeichnend, weil Gott so verschwenderisch und großzügig ist. Da ist ein Obstbaum, der steht mitten in der Wildnis. Und jedes Jahr bringt er Äpfel oder irgendwelche Früchte hervor. Und ob einer die pflückt oder nicht, die sind da. Und die fallen runter, wenn keiner die pflückt und die vergammeln. Aber er macht es jedes Jahr wieder. Jedes Jahr so ein Reichtum in dieser Welt an allem. Und wir nutzen das natürlich für uns, für Kapital, für reich werden. Aber Gott an sich, ja, allein an der Welt siehst du es, an seinem Charakter siehst du, an dem, was er aufschreiben lassen hat, an Jesus, an manchmal an seinen so Nachfolgern, an seinen Christenkumpels, da siehst du es auch. Ja, wenn die das Prinzip verstanden haben, dass das Geben eben das ist, was er gerne möchte. Weggeben. Das ist wie so ein, ich habe 1000 Geschichten schon dafür gehört, ne? Das ist wie so ein Fluss. Er gibt und da kommt immer was nach. Bei Gott kommt immer was nach und wir machen uns Sorgen, dass nichts mehr nachkommt. Und dann bauen wir uns so einen Staudamm und dann wird es so ein kleiner See. Aber der See wird irgendwann dreckig. Ja, und das wird irgendwie, naja, und dann kommt eine Dürre oder so und das nimmt ab und manchmal wird es mehr und wir haben trotzdem machen uns Sorgen, kommt was nach oder nicht. Aber Gott ist da. Gott ist anders. Gott ist so großzügig und so gebensbereit. Ich kenne also niemand anders, ne? Aber Das ist schon, wie Gott funktioniert. Oder funktioniert, das ist das falsche Wort. Aber das ist, wie Gott ist. Und ich finde, wenn wir als Christen hinterhergehen wollen und sagen wollen, dadurch wird die Welt auch besser. Ja, also das ist ja schon in seiner DNA drin und er sagt uns, gebt, also ich möchte die Welt erneuern, ich möchte daraus einen tollen Ort machen. Wieder. Und wird er ja auch am Ende so. Aber und geben gehört dazu.
Ich finde es oft sehr, sehr überraschend, was passiert, wenn man einfach mal über seinen eigenen Schatten springt und etwas tut, was erstmal irgendwie total verrückt ist und einfach gibt. Und zwar nicht in dieser Art und Weise gibt, indem es die anderen sehen. Das heißt ja auch in der Bibel, die linke Hand soll nicht sehen, was die rechte gibt. Oder umgekehrt. Eine Hand soll nicht sehen, was die andere gibt.
Richtig.
Ich hatte vor kurzem mit Freunden, hatten wir von einer Bekannten gehört, der es total schlecht ging und haben dann zusammengelegt. Dann kam eine ganz, ganz gute Summe irgendwie zusammen und haben das anonym übergeben. Also weil wir nicht wollten, dass sie weiß, woher das kommt, weil das Geld macht dann ja auch was mit den Menschen. Ja, das kommt so dieses sofortige, da muss eine Dankbarkeit her. Und wir haben irgendwann über zwei Ecken dann irgendwann mitbekommen, dass das genau bei ihr in einer Phase kam, von der wir in dem Moment das aber auch so in der Art nicht wussten, wo sie so down war und weil sie alleinerziehend, kein Geld und einfach wirklich nicht mehr wusste, also sich einen Kaffee quasi nicht mehr kaufen konnte. Ja? So, und das kam in eine Situation rein, die sie so aufgebaut hat und sie so so beglückt hat in dem Moment, dass das in uns allen, als wir das dann gehört haben, auch so ein Glücksgefühl auch ausgelöst hat, wo du einfach genau gesehen hast, so dieses, hey, gib was und da kommt auch was zurück, das macht was mit dir und umgekehrt macht es natürlich auch was, wenn du am Geld hängst und es nicht hergeben möchtest. Ja.
Und da glaube ich, dass es eben, wenn man Christ ist oder wenn man mit Jesus eine Beziehung hat, wenn man an Jesus Christus glaubt und an dieses Thema rankommt oder ihn an dieses Thema ranlässt, dann wird er dich halt so langsam dahin schieben wollen, dass er sagt, gib und verschenk. Warum? Weil du reich beschenkt bist. Ja? Gib, weil dir alles gegeben ist. Du wirst alles erben. Schenk, weil dir alles geschenkt ist. Und dieses Prinzip, das muss erstmal in unseren Kopf rein, weil da ist immer das andere. Ich brauche, ich möchte, ich will, hoffentlich, Sicherheitsgedanken, weißt du? Also die sind natürlich drin und wir haben 1000 Versicherungen und so weiter, das pusht das alles noch. Und Jesus sagt, gib, weil dir gegeben ist. Und zwar alles. Und da könnten wir, weißt du, mein Lieblingsthema, Evangelium, könnte ich eine halbe Stunde drüber reden jetzt. Aber das ist so. Und wenn du dann mal anfängst, nämlich zu geben, so wie deine Geschichte gerade, und ich kann auch Geschichten davon erzählen, ich kenne viele andere, die auch Geschichten erzählen. Wenn du für Gott mal gibst, Geld, Ressourcen, Zeit, alles Mögliche, aber auch Finanzen, wenn du gibst, wirst du am Ende nicht weniger haben, ne, als wenn du nicht geben würdest. Wenn du nicht gibst, wirst du am Ende nicht mehr haben, als wenn du gegeben hättest. Das ist ein Prinzip von Gott. Der liebt das, wenn wir geben. Und deshalb sagt er, hier ist ein Prinzip. Richtig.
Ja. Geil.
Spannend.
Ja, das
man könnte das mal ausprobieren. Wir trauen uns das nicht mit großen Summen, aber man kann das doch mal mit kleinen Sachen
lass das
mal ausprobieren.
Raus
Leute,
damit, ja?
Also auch die den Podcast hört, das ist eine kleine Geschichte, die man mal ausprobieren kann. Wenn du für Gott gibst, nimm dir irgendwas vor und gib ihm. Kannst du an ein Missionswerk, an eine Gemeinde, an ein Start-up, zufällig,
auch das.
An alles, an was auch immer. Das ist gar nicht wichtig an was. Aber wenn du für Gott gibst, dann wirst du am Ende des Monats nicht weniger haben, also nicht zu wenig haben, als wenn du nichts gegeben hättest, ja? Wenn du aber nicht geben wirst, dann wirst du am Ende des Monats nicht mehr haben, nicht das mehr haben, als wenn du das quasi für dich behalten hättest. Habe ich das richtig gesagt? Ja, ich komme da mal durcheinander, aber ihr wisst, was ich meine. Von daher, das ist mal so ein Lackmustest, so ein Test einfach mal, ob Gott da wirklich zu diesem Prinzip steht. Ich glaube, ja.
Nun warst du ja gerade in den USA.
Ja.
hast da eine Rundreise gemacht zu verschiedenen Gemeinden. Wir haben zwei Partnergemeinden jetzt auch gefunden. Was hat es denn damit auf sich?
Also wir wollen gerne vier haben und wir sind ein Kirchenstartup. Und als Startup braucht man natürlich eine Anschubfinanzierung auch, um irgendwann einen Gottesdienstraum zu mieten oder eine Kaffeemaschine zu kaufen und Kaffee anzubieten. Und man braucht natürlich auch ein bisschen für die Gehälter. Wir ziehen keine Kirchensteuer ein. Das ist übrigens ein Thema, können wir auch noch kurz drüber reden. Kirchensteuer. Machen wir gleich, pass auf. Aber erstmal Kirchenstartup. Brauchst du eine Anschubfinanzierung. Und es gibt eben weltweit Projekte, große Kirchen, Stiftungen, Einzelpersonen, die sagen, ey, wir wollen in solche Sachen investieren. Wir möchten gerne sehen, dass Kirche sich neu überlegt, wie Kirche sein muss für die nächsten Generationen oder für die nächsten 10 Jahre oder für die nächsten 50 Jahre. Und das finden wir richtig gut und da wollen wir auch investieren. Und da gibt es eben in den USA auch vernünftige Kirchen, also nicht diese Fernsehevangelisten Zeug so, sondern vernünftige, ganz normale Kirchen, Presbyterianer oder Church of God heißt die eine. Und also vernünftige Denomination auch, die genau für solche Projekte sozusagen auch ein Budget haben, weltweit und das dann unterstützen. Also Kirche ist ja ein weltweites Unternehmen und es gibt schon so die Kirchen, die sich so weltweit auch gegenseitig unterstützen, ob das aus Asien, Afrika, Australien.
Das sind auch freie Gemeinden? Oder
naja, also,
sind das Landeskirchen? Wer ist das?
Ja, pass auf, wer unterstützt das ist ja so witzig, weil die Landeskirchen gibt es ja eigentlich nur in Europa beziehungsweise Deutschland noch. In USA sowas wie Freikirchen, das sind alle Kirchen, Freikirchen. Also es gibt keine Staatskirche, weil dort die Trennung von Kirche und Staat durchgezogen worden ist. Hint. So. Und deshalb sind alle Kirchen, die da sind, ziehen halt keine Kirchensteuer ein oder haben mit dem Staat relativ wenig zu tun. Anders als die Volkskirchen hier in Deutschland. Also das ist unsere Kirchengeschichte. Oder man könnte sagen Teilen von Europa. Das ist auch nicht mehr in ganz Europa so. Und das ist hochinteressant, sich das mal anzugucken, warum das in Europa so ist. Warum die lutherische Kirche zum Beispiel in den USA auch eine Freikirche ist. Genauso wie alle anderen. Also den Status eines Vereins quasi hat oder einer dementsprechend, wie das in den USA halt so gemacht wird. Aber sie ist genau auf dem gleichen Status wie eine Baptistengemeinde und nicht zum Beispiel, wie das in Deutschland ist. Hochinteressant. Also, aber es gibt dann halt ein paar Gemeinden, die uns unterstützen wollen. Die haben wir besucht, haben das neue Projekt vorgestellt und haben auch zwei gefunden, die gleich gesagt haben, hey, wir finden das super, wir finden dich gut. Das geht immer über persönliche Kontakte auch, über Personen. Und die haben sozusagen uns zugesagt, uns zu unterstützen. Für 2-3 Jahre geht das immer und dann überlegt man weiter, ob es dann weitergeht oder nicht und wie sich das entwickelt. Und das ist super. Also das ist natürlich auch eine tolle Motivation und so Ermutigung für uns, für unser kleines Team, zu sagen, ey, da sind auch ein paar Leute, die glauben daran, dass wir es schaffen und neue Kirche gründen können, neue Kirche bauen können. Und wie gesagt, wir brauchen noch 2-3 andere und 1-2 Stiftungen. Gibt es in England auch eine tolle Stiftung mit 1-2 Europäern, die das auch leiten. Es ist internationales Geschäft hier, was wir machen.
Nee, ich finde das finde ich gut. Und da ist natürlich, ergibt sich ja sofort auch die Frage, was kostet denn so eine Kirche? Also wenn wir jetzt Nordlicht aufbauen, wir brauchen Mieten, wir brauchen Gehälter. Natürlich vorrangig würde das auch mal ein Gehalt sein. Du machst das ja hauptamtlich. Das heißt, du musst gezahlt werden. Wenn dann noch jemand dazukommt, muss man auch schon mal einplanen. Was braucht man denn dann so budgetmäßig? In Hamburg sind die Mieten ja jetzt auch nicht unbedingt so günstig, um jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt Gottesdienste, egal ob man im Kino, Theater, egal wo, sich reinmietet, das kostet ja auch alles was. Womit rechneten wir da jetzt so bei Nordlicht?
Ich weiß nur die großen Zahlen. Ich kenne die Hinterkommastellen kenne ich überhaupt nicht. Da bin ich der Falsche für. Aber ich glaube, so pro Jahr für die ersten 1-2 Jahre liegen wir zwischen 150 bis 170. Je nachdem, was die Mieten sind, je nachdem, was noch für Kosten auf uns zukommen. Da sind ein paar Neuanschaffungen und so weiter. Dann, wenn man dann ins 3., 4. Jahr kommt, vielleicht den ersten, sag ich mal, Kinderpastor oder so eine Assistentin oder Assistenten anstellt, dann kommt man so in die 200er, da bleibt man ein bisschen, bis sich das stabilisiert hat, die Gemeinde ein bisschen gewachsen ist und dann, je nachdem, wie die Gemeinde wächst. Also grob gesagt, sagt man in Deutschland, man braucht so, wenn es eine Gemeinde mit 100 Menschen ist, so braucht man so 100, 150.000 eigentlich. Du hast einen Pastor, musst dein Gebäude so irgendwie in Stand halten und so. Und das sind so die Zahlen.
Das heißt, die Finanzierung jetzt aktuell, die setzt sich dann zusammen aus dem, was von Partnergemeinden reinkommt, wie du erzählt hast, eben aus USA, aus Spenden von uns und von Supportern, die rundherum sind. Wie setzt sich das so zusammen?
Ich versuche das auch so auf 5 Säulen aufzubauen, damit, wenn eine mal wegbricht, damit nicht alles dann gleich weg ist. Das eine sind halt eben Gemeinden, Partnergemeinden weltweit, die sagen, wir wollen jetzt unterstützen. Zum Beispiel haben wir ja Istanbul auch gegründet und Istanbul werden wir auch nochmal fragen, vielleicht unterstützen die uns jetzt wieder.
Also für alle, so. die diese Story vielleicht nicht so kennen, du hast früher das Hamburg-Projekt, aus dem Hamburg-Projekt wurde richtig. Dann das Istanbul-Projekt, unser lieber Bilge, den wir an dieser Stelle vielleicht auch einfach mal grüßen
herzlichen
können.
Herzlichen Gruß, Bilge.
Herzlichen Gruß, ja, genau.
Und an Simon natürlich.
Nein, absolut. Und werden noch immer unterstützt aus verschiedensten Bereichen, also aus der ganzen Welt eigentlich, mit Partnergemeinden, weil natürlich auch so eine Gemeinde, gerade in Istanbul, jetzt mal so als Beispiel, sicher auch nicht, jetzt so, das ist jetzt nicht so ein Selbstläufer. Ne? Wenn du in Istanbul eine Kirche eröffnen willst, bist du jetzt nicht unbedingt... so willkommen.
Ja, das ist schon eine Herausforderung, aber ich finde, Bilge und sein Team machen das super. Also ich nehme immer meinen Hut und ich rufe ihn jetzt an, damit er mich coacht. Nicht mehr umgekehrt, sondern und das ist ganz, ganz toll mit Bilge. Von daher, toller Mann. Also, aber die 5 Säulen. Einmal sind es weltweit Gemeinden, so die Projekte so wie unseres unterstützen. Dann sind es Stiftungen, die kirchliche Zwecke, aber manchmal sind es auch, wenn man Jugendarbeit macht oder sonst wie, dann sind es Einzelpersonen, die sagen, oh, ich habe ein bisschen mehr Geld oder wie auch immer, ich will auch investieren irgendwie. Die sind jetzt nicht in irgendeiner Gemeinde oder irgendwo oder Kirche zugehörig, sondern es sind reiche Einzelpersonen. Dann ist es das Startteam sozusagen. Also unser kleines Team, das jetzt auch wächst, das Kernteam der Gemeinde und irgendwann die eigene Gemeinde. Und zum Schluss ist noch ein Freundeskreis von mir, die so in Deutschland und weltweit auch sind. Das sind ein Freunde. Das ist jetzt das sind keine Millionenbeträge, sage ich mal, aber das ist. Und alles zusammen macht dann so ein Budget auch aus und dann funktioniert das.
Das heißt, es gibt momentan dann aber noch eine Lücke, in dem was gebraucht wird. Ja? Kann man das?
Gibt's ja immer. Also wir sind ja ein NGO oder wir sind eine spendenbasierte Kirche so oder eine wir werden auch nie Kirchensteuern eintreiben, obwohl wir es eigentlich dürften. Werden wir aber nicht machen, weil wir gesagt haben, das ist eine Freiwilligkeitskirche. Wir wollen auf Freiwilligkeit setzen und auch eben Freiwilligkeit im Bereich der Spenden oder im Bereich des Gebens. Und natürlich muss so ein NGO oder so eine Kirche, so eine Gemeinde sich irgendwie finanzieren, aber freiwillig. Und das ist immer so ein Glaubensschritt, nennt man das, oder haben die Christen früher so Glaubensschritt. Man sagt, okay, ich glaube daran, dass es funktioniert und wir beten auch kräftig. Und ich glaube, dass wenn der Chef was bestellt, dann zahlt er auch. Das ist auch ein gutes Prinzip. Also wenn Gott sagt, hier, gründet eine Kirche, macht eine neue Kirche auf, und wir haben das Gefühl, dass er dahinter steht, dann glaube ich, dass er uns mit allem versorgen wird. Vielleicht durch euch, die ihr das jetzt hier hört, vielleicht durch ganz andere Sachen. Ich bin da sehr gespannt. Das ist ein kleines Abenteuer, wenn man sich darauf einlässt. Das ist halt die andere Geschichte. Wenn du immer nur auf Sicherheit gehst, naja, gut. Aber wenn du anfängst, auch mal nach diesen Prinzipien von Gott, wie der möchte, dass wir mit Geld umgehen oder mit Besitz, wenn wir uns darauf einlassen und anfangen, dann passieren ja kleine Sachen, manchmal sogar große Sachen, Abenteuer beziehungsweise auch kleine Wunder, die dann passieren können. Und die erlebt man halt nicht, wenn man alles so auf einem Geldsack sitzt. Wobei, weißt du, sollen die Leute das auch sitzen auf ihren Geldsack, ist okay. Aber wenn du das nicht möchtest, wenn du was erleben willst mit Gott, dann ist das eine gute Idee, mal das auszuprobieren.
Das ist doch mal ein sehr, sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Und vielleicht auch...
Sind wir schon durch?
Ja, es ist ja auch... Wir haben doch keine Zeit. Ja? Wir müssen doch Kirche bauen.
Stimmt. Man kann zu dem Thema wirklich viel, 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 viel sagen. Jesus hat viel gesagt. auch, weißt du, dein Herz und dein, das finde ich, wie das zusammenpasst. Dass Geld immer ein Indikator ist, wo dein Herz ist. Und wie dein Herz geistlich mit ihm auch zu tun hat. Geld ist ein Indikator davon, wofür du dein Geld ausgibst. Alleine dafür könnten wir eigentlich jetzt noch mal eine halbe Stunde reden, wie das aussieht, was dann passiert. Aber das machen wir mal in irgendeiner Predigt irgendwann oder in irgendeinem Vortrag, wenn ihr mal am Nordlicht seid.
Hey, aber vielleicht ja auch eine ganz geile Challenge für euch alle und für uns auch.
Ja.
Lasst doch einfach mal beten und mal gucken, wo in unserem Umkreis Menschen da sind, die einfach auch schlichtweg Geld brauchen und einfach mal geben. Einfach mal geben. Probier das mal aus, was das mit dir macht und was dann passiert. Und wenn ihr das tatsächlich macht und Lust habt, das einfach mal auszuprobieren, dann schreibt uns. Würde uns total interessieren, was hat es mit euch gemacht und was ist daraus entstanden? Und wenn ihr ansonsten sagt, ihr wollt Nordlicht unterstützen, dann dürft ihr das natürlich auch gerne tun. Dann, es ist ja, vielleicht auch dazu noch, es ist ja schon so, regelmäßige Spenden sind dann natürlich auch für so ein Projekt am besten. Kann man das so sagen? Oder sind auch die Sachen jetzt in den USA?
Langfristig schon. Also jetzt ist alles noch Startup und alles ist spannend und alles ist gut und es ist eine Gründung und das ist, alles zählt, ja. Und wenn das dann läuft irgendwann, dann ist langfristig und regelmäßig gut. Dann kann man natürlich ein bisschen anders planen. Aber im Moment würde ich sagen, das, was du gesagt hast, probiert's aus. Also guckt's euch an. Ich habe selbst Bock gerade zu beten und zu sagen, Gott, wem möchtest du, dass ich was gebe? Oder wem möchtest du, dass ich Ressourcen, Zeit, Geld, alles Mögliche gebe? Und dann bin ich mir wirklich auf die Geschichten. Schreib sie uns gerne. Bin ich auf die Geschichten gespannt.
Mega. Also, dann haben wir doch alle eine Hausaufgabe, ja, bis zum nächsten Podcast schon mal.
Ja.
Und unten in unserem Beschreibungstext findet ihr wie immer, wenn ihr denn wollt und uns unterstützen wollt, auch nochmal alle Angaben, wie ihr das denn tun könnt. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, Herr Pastor.
Film ab, Licht an.
Für den heute vollgefüllten Klingelbeutel. Und dann würde ich sagen, keep shining.
Keep shining.
Und Licht aus, oder?
Tschüss.
Licht aus!